M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Also ich habe meinen Ex-Freund damals über LaVou kennengelernt. Ja, Ex-Freund klingt jetzt nicht so, als könnte ich es empfehlen. Aber ich würde jederzeit wieder auf Dating, Online-Dating-Plattformen zurückgreifen. Also mache ich auch.
Naja, gefühlt gibt es ja schon so einen gesellschaftlichen Druck. Man darf sich halt nie zu schnell entscheiden, keine Gefühle zeigen, immer alle Türen offen lassen. Vielleicht ist es auch so ein toxisches Männlichkeitsding. I don't know.
Man lernt ja einfach Menschen kennen, denen man draußen so nicht begegnen würde, weil die eigene Bubble so begrenzt ist. In der eigenen Bubble kommt nicht einfach der oder die eine vorbei.
Ganz ehrlich, die reale Welt ist doch nicht so wie Sex in the City. Wenn du Bock auf Daten und Erfahrungen sammeln hast, versuch's doch einfach mit Online-Dating.
Jede und jeder Dritte in Deutschland hat schon einmal einen Online-Dating-Dienst genutzt. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 47%. Online- bzw. Social-Dating ist damit mehr als nur gesellschaftlich akzeptiert. Aus meiner eigenen Erfahrung mit 4 verschiedenen Plattformen hat sich immer wieder eine Frage manifestiert. Verändert Online-Dating das Dating-Verhalten meiner und der nachfolgenden Generation? Darüber und über die Komplexität und Schönheit von Begegnungen zwischen Menschen spreche ich mit Dr. Sharon Brehm. Sharon setzt sich schon lange mit Liebe auseinander. Ihre Promotion über binationale Paare hat sie im Fach Europäische Ethnologie und Kulturanthropologie geschrieben. Heute arbeitet sie als Paartherapeutin, systemische Beraterin und Love Coach in ihrer Münchner Praxis.
Ich freue mich total über diese liebevolle Vorstellung. Dankeschön. Ja, tatsächlich bin ich Paartherapeutin. Meine Praxis ist direkt am Marienplatz. Und was mir in der Arbeit wirklich, wirklich Spaß macht, ist, auf der einen Seite dieser analytische Teil zu verstehen, warum kommt es zu Konflikten, warum stehen wir uns da manchmal selbst im Weg, aber tatsächlich auch dieser emotionale Part und wie wir die Emotionen, die wir ja alle haben, nutzen können, damit wir glücklicher und zufriedener in unseren Beziehungen sind, damit man versteht, was blockiert mich zum Beispiel beim Dating. Warum habe ich da keine Lust? Warum bleibe ich lieber abends sitzen oder warum mache ich da stundenlang, dass ich von links nach rechts swipe und mich dann doch nicht traue, einer Person wirklich zu schreiben. Und diese Gefühle, die uns dann in die eine und die andere Richtung lenken, darum geht es ganz viel in meiner Arbeit.
Ja, das klingt genau nach einem 100% Match, zumindest zwischen uns, für dieses Interview. Hast du denn Erfahrungen mit Online-Dating gemacht? Also vielleicht du selber, aber ist das auch ein Thema in deiner Praxis bei deinen Klienten und Klientinnen?
Für mich persönlich, aber auch für die Personen, die zu mir in die Praxis kommen, kann man sich, glaube ich, Online-Dating nicht mehr wegdenken. Mir hat das neulich ein Paar ganz, ganz süß ausgedrückt. We met the old school way online.
Das ist echt ein richtig schönes Zitat, ja. Meine eigene Erfahrung der letzten 9 Monate mit 4 verschiedenen Apps zeigt, und das ist jetzt die These, die ich aufstelle, Online-Dating verändert das Dating-Verhalten meiner und der nachfolgenden Generation. Und zu dieser These komme ich, weil ich 5 große Phänomene oder so Unterthesen festgestellt habe. Und ich möchte sie dir einfach nach und nach vorstellen und dann deine Meinung dazu hören und einfach deine Sichtweise dazu oder deine persönliche Erfahrung oder Einschätzung.
Das klingt richtig gut. Ich bin total gespannt und freue mich.
These 1. Online-Dating ist ein Gefühlswettbewerb. Wer fühlt weniger?
Die Risikobereitschaft zur Verletzlichkeit sinkt in der Begegnung mit anderen und auch in der Kommunikation mit einem potenziellen Date. Also, dass man sich immer so ein bisschen, ja, dass man seine Gefühle als so relativ gleichgültig darstellt, damit man einfach wenig Angriffsfläche bietet für Verletzungen oder für negative Erfahrungen oder für negatives Feedback. Glaubst du, dass die Risikobereitschaft zur Verletzlichkeit sinkt und durch Online-Dating auch verstärkt wird?
Das ist eine super spannende Erfahrung. Ich würde intuitiv auch erstmal sagen, Online-Dating, da gibt es manchmal fast wie einen Wettkampf, wer in Anführungsstrichen weniger fühlt, ne?
Ja, ja, genau das.
Wir haben so das Gefühl. Ich meine, die Person, die als erstes sagt, ja, lass uns treffen, oder die Person, die dann überhaupt fragt, was wünschst du dir denn? Überhaupt zu fragen, welche Pläne hast du in deinem Leben? Fühlt sich nach so einem großen Schritt und nach so einem großen Commitment an. Und eigentlich ist es ja total schade. Es gibt bestimmt einige Menschen, die nutzen Online-Dating, weil sie wirklich nur daten wollen, weil sie Spaß am Daten an sich haben. Aber ich würde behaupten, ein Großteil der Menschen ist nach wie vor auf der Suche nach Beziehungen, die eine gewisse Tiefe haben. Das muss nicht immer automatisch die monogame Beziehung unserer Eltern sein. Aber zumindest eine Beziehung, in der ich mich fallen lassen kann und sicher fühle. Und gleichzeitig traut sich das keiner mehr einzufordern. Und natürlich ist es dann ein ganz logischer, ja, Schutzmechanismus zu sagen, ich fühle da gar nichts und ich habe da kein Commitment. Klar fällt es dann schwer, sich auf die Emotionen oder überhaupt eine andere Person einzulassen.
Ja, weil es kann immer sein, dass man praktisch, obwohl das Gespräch sich vielleicht gerade ganz gut anbahnt, wie eine heiße Kartoffel so fallen gelassen wird und dann möchte man nicht zu viel investiert haben auch irgendwie und lässt sich so seine, also so, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen und dann nehme ich mich zum Beispiel auch nicht raus, lässt sich so seine Optionen einfach offen.
Was eigentlich total schade ist, weil wir wollen ja in eine Beziehung gehen. Und wir möchten ja überhaupt, also es muss gar, wie gesagt, keine Paarbeziehung sein, aber überhaupt Beziehung, weil wir uns da zeigen können. Weil wir da zeigen können, wer wir sind, weil wir da gesehen werden wollen, weil wir die andere Person wahrnehmen wollen. Und wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist, weil wir uns so sehr davor fürchten, beziehungsweise es sogar als cool im wahrsten Sinne des Wortes finden, dass wir keine Gefühle haben, dann wird's ganz schön schwer.
Absolut, dann hat man auch das Gefühl, es geht nicht vor und geht nicht zurück, so, weil jeder irgendwie auch ein bisschen wartet auf den Next Move sozusagen des anderen, um selber nicht den Ton angeben zu müssen.
Ja, das heißt, es ist so eine Erfahrung, die du kennst, dieses, ich warte ein bisschen, was der andere macht.
Absolut. Bei einem Mann, bei dem ich jetzt mir persönlich vorgenommen habe, den Ton anzugeben tatsächlich und genau aus dieser Pattsituation eigentlich rauszukommen, dass eben einer mal sagen muss, okay, hey, ich würde mich gern fallen lassen, ich würde dich gern näher kennenlernen, auch mehr Zeit mit dir verbringen, aber dafür brauche ich so ein bisschen ein Commitment, ja, dass es irgendwie für mich aber nicht gut anfühlt, wenn du weiterhin oder wenn wir weiterhin andere noch sehen oder...
Puh, da merke ich so richtig, wenn du das sagst, da musst du allen Mut zusammennehmen. Und genau. Ich kann es so verstehen. Na, für Liebe braucht es großen Mut.
These 2. Supermarkt der Möglichkeiten.
Dieses Konzept Supermarkt der Möglichkeiten nenne ich es jetzt mal. Das, glaube ich, wird auch durch Online-Dating verstärkt. Tinder oder Bumble, egal welche Plattform, ist ja wirklich wie ich gehe einkaufen. Also ich swipe rechts, swipe links, ich suche mir wirklich die beste Ware aus. Ich Liebe oder Dating wird halt, also passt auch so sehr zu diesem kapitalistischen System, in dem wir leben, wenn man das jetzt so überspitzen möchte. Aber ich weiß vielleicht hinter dem nächsten Swipe wartet noch was Besseres, wartet noch was Schöneres, wartet noch was Größeres. Ja, egal, was das jetzt für den Einzelnen und für die Einzelne bedeutet. Glaubst du, dass dieses Prinzip durch Online-Dating verstärkt wird? Oder kennst du dieses Verhalten auch aus deiner Erfahrung als Paartherapeutin?
Ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, was ist hier Huhn und was ist hier Ei. Naja, also war zuerst unsere ganze Struktur, wie wir inzwischen einkaufen gehen, wie wir inzwischen uns überlegen, wohin fahren wir in Urlaub. War das davor schon so, dass wir über die Auswahlmöglichkeiten hatten? Und dann hat Tinder und Online-Dating quasi aufgenommen oder wurde es dadurch noch verschlimmert? Das ist zu sagen, was wurde jetzt dadurch schlimmer, fällt mir schwer. Aber was ich auf alle Fälle unterschreiben kann, ist, dass gerade wenn man Anfang 20 ist, Mitte 20, dass sich das ganz oft anfühlt, als wäre man nicht auf der Suche nach einer Relationship, sondern, ich fand dieses Wort einfach so schön, als wäre man in einem Relationshop.
Ne? Großartig.
Oder? Ja. So, es geht nicht, so nicht mehr, wo bin ich da zusammen, sondern ich kaufe mir da in Anführungsstrichen die Person ein, die ich möchte. Und da tragen wir auf der einen Seite dazu bei, weil wir einfach in einer wahnsinnig visuellen Kultur leben und aufgewachsen sind. Ne, jeder, also die meisten von uns wissen inzwischen, wie man sich gut auf Instagram oder in anderen sozialen Medien präsentiert. Aber natürlich machen wir das dann auch, ja, beim Tinder, aber beim Dating. Das heißt, wir können uns auf der einen Seite gut präsentieren. Und wenn sich die andere Person nicht gut präsentiert, dann wirkt das seltsam, weil wir diese Art von Bildern nicht mehr gewohnt sind. Natürlich haben wir alle unsere idealen Vorstellungen. Und diese Bilder, das ist ja wie Werbung, die suggerieren uns zumindest, dass da alles möglich ist. In der Realität wissen wir, dass das natürlich ganz anders ist und dass Menschen viel komplexer sind und dass das da eigentlich auch schön ist. Aber auf diesen Bildern werden wir alle erstmal unglaublich oberflächlich, obwohl wir es vielleicht sonst gar nicht wären. Aber durch dieses Vergleichen, durch dieses, man kann immer noch weiter gucken, durch unsere eigene Prägung, fällt schwer, mehr Realität auch auf Instagram, auf Tinder zuzulassen oder auf Bumble zuzulassen.
Ja, also der Supermarkt der Möglichkeiten. Ich glaube, also du hast gesagt, Henne-Ei-Problem. Sehe ich total, auch aus der Sicht, dass wir einfach schon viel früher durch den Kapitalismus, um das jetzt mal so blöd plakativ zu sagen, trainiert und geprägt sind darauf, Dinge einfach in Fülle und Masse vorhanden zu haben und dass wir dieses Verhalten auch in das Dating, in unser Datingverhalten mit einbinden.
Ein Experiment, das einem prinzipiell helfen kann, ich habe bloß die Zahlen nicht mehr aktuell im Kopf, um eine gute Analogie zu haben. In der Mathematik nennt man das nämlich das Sekretärinnenproblem. Du versuchst jemanden natürlich kennenzulernen, du weißt aber nicht, die ist die eine Person, die du jetzt triffst. Ist das schon die beste Version oder kommt da vielleicht noch was Besseres? Umgekehrt, wenn du dich nicht früh genug entscheidest, kann es natürlich sein, dass die Person halt schon weg ist, dass sie woanders zugesagt hat für den Job. Und man nennt das in der Mathematik Sekretärinnenproblem. Und da wird dann quasi aufgrund einer mathematischen Formel berechnet, wie viele Personen sollte ich eigentlich daten und ab wann macht es Sinn, sich zu entscheiden.
These 3. Perfektionismus oder die überhöhte Erwartungshaltung an das Gegenüber.
Ich glaube, dass sich gerade Millennials da auch schwer tun, die eben, ich sag mal in Anführungszeichen, mit Online-Dating so ein bisschen aufgewachsen sind, ist so diese überhöhte Erwartungshaltung auch an den Gegenüber oder an das Gegenüber. Und die vergebliche Suche nach Perfektionismus, das hast du jetzt auch gerade angesprochen, wer passt eben am besten, wer ist the perfect match so. Wie kann man sich vor dieser Falle schützen? Oder ist das jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage?
Nein, es ist eine total wichtige Frage, weil wir alle, jeder ist auf der einen Seite auf der Suche nach Perfektion, gleichzeitig weiß er da natürlich, ach, Perfektion gibt's gar nicht, wäre ja auch langweilig. Und trotzdem ist man damit konfrontiert, dass man plötzlich ganz schön oberflächlich ist. Unter Perfektionismus steht, oder so sehr, sehr hohen Ansprüchen, steht oft tatsächlich ein Schutzmechanismus. Im Sinne von, ich will die Fehler zum Beispiel, die ich davor gemacht habe, nicht wiederholen. Oder ich möchte schon jetzt möglichst gut einsteigen, damit da möglichst wenig schief laufen kann. Kann ja sein, dass du sagst, ein Mann, der mir schon, oder eine Frau, die mir auf den ersten Blick nicht gefällt. Ja, ich möchte auf alle Fälle das Problem vermeiden, dass wir dann in einer sexlosen Ehe landen. Mhm. Total legitim. Ja. Bloß Attraktivität. Aber ob wir eine Person als attraktiv empfinden, das entsteht ja meistens außerhalb von einer kurzen visuellen Aufnahme einer Person. Und wenn du plötzlich merkst, du hast einfach hohe Ansprüche an die andere Person, dann ist einfach die Frage, woher kommen die denn? Weil aus meiner Erfahrung gibt es immer gute Gründe, warum Leute diese und jene Ansprüche haben. Oder du sagst, ich möchte einen Mann, der wirkt intelligent, weil du keine Lust hast, dass du dann dich nicht mit der anderen Person unterhalten kannst. Und das macht, also wenn ich es aus dieser Perspektive mir anschaue, dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich möchte mich da schützen. Und an der Stelle einfach nur so in der Kürze. Das Erste ist, wenn du Garantie willst, dann kauf dir einen Toaster. So nach dem Motto, also es gibt für nichts die Garantie. Also auch mit jemandem, der jetzt 2 Nobelpreise, einmal für Literatur und einmal für Weltfrieden gewonnen hat, kann es sein, dass es da manchmal Streit gibt. Ja. Und dass ihr euch manchmal nicht unterhalten könnt. Aber es gibt für jedes Problem, wenn man in einer Partnerschaft ist, und das machen Partnerschaften ja aus, die Möglichkeit für Wachstum. Meine Erfahrung zeigt, natürlich lernen wir eine Person zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt kennen. Aber wenn ich mir die Sharon von vor 10 Jahren anschaue, die war auch ich. Und trotzdem ist da nochmal so viel Entwicklung entstanden. Und das ist ja, das gilt wahrscheinlich auch für dich. Das gilt wahrscheinlich auch für deine beste Freundin. Das gilt für jede Person. Und da sich zu öffnen und zu sagen, auch wenn eine Person jetzt gerade noch nicht alles erfüllt, dann bin ich so offen, dass ich sage, wir können es halt gemeinsam erleben und erfahren. Und wenn es nicht klappt und ich es erst ein bisschen später merke, dann ist das total in Ordnung. Und das muss nicht die automatische Person als Partner disqualifizieren oder als Partnerin disqualifizieren.
Das ist ein schönes Konzept, dass du dann sagst, dass du gegenüber diesem Perfektionismus-Gedanken den Gedanken des Wachstums stellst. Das, so nach dem Motto, was noch nicht ist von vornherein, das kann sich aber noch entwickeln und man muss den Raum auch dafür schaffen, damit das entstehen kann. Weil ich natürlich aufgrund eines Bildes oder auch aufgrund eines Treffens oder lass es 5 Treffen nicht sagen kann, was sich da noch für ein Potenzial verbirgt hinter der Person. Also weil man sich ja auch in unterschiedlichsten Situationen anders kennenlernt und andere Qualitäten feststellt und auch, wie du vorhin schon gemeint hast, dass Attraktivität sich auch nicht durch ein einzelnes Bild ergibt, sondern durch viele kleine, liebenswürdige Dinge, die man am anderen entdeckt, wo man merkt so, ich mag dich. Wenn ich alles weiß, wenn ich von vornherein den perfekten Mann oder die perfekte Frau in Anführungszeichen auf dem Papier dargestellt bekomme, dann bleibt kein Raum mehr für Überraschungen.
Und dann kommt noch etwas dazu und das ist einfach spannend, weil dazu wurde jetzt letzten Sommer kam die Studie erst raus. Ne? Wenn wir schauen, ist eine Person perfekt, passt die zu uns, dann schauen wir ganz oft nach Gemeinsamkeiten oder nach Unterschieden. Und diese Studie hat jetzt mit 11.000 Studienteilnehmerinnen festgestellt, dass es gar nicht um diese Unterschiede und diese Gemeinsamkeiten geht, sondern, surprise, um die Dynamik, die zwischen zwei Personen herrscht. Mhm. Also kann ich mit der Person reden, wenn es mir schlecht geht? Können wir uns gut wieder vertragen? Können wir gut miteinander streiten? Wie knistert oder knistert es auch nicht im Bett? Und das sind Sachen, also diese Dynamik, die können wir nicht auf den ersten Blick sehen.
Die müssen wir so ein bisschen erleben.
Genau, erleben, ertasten, erfahren. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis man so unterschiedliche Konstellationen an Dynamik erlebt hat. Mal zu sehen, wie ist die Person mit ihren Freundinnen und Freunden? Wie ist die Person, wenn wir geschritten haben? Ist die dann 3 Tage lang beleidigt? Oder schaffen wir es dann trotzdem, in ein Gespräch zu kommen? Lässt sie sich leicht von mir beruhigen? Ich weiß, bei einer Beziehung geht es auch darum, dass du jemanden attraktiv findest. Und das ist total in Ordnung. Deswegen, das macht keinen von uns zum schlechten Menschen, dass wir sagen, wir bringen eine gewisse Oberflächlichkeit mit. Aber davon abgesehen, das sollte nicht das Allerwichtigste sein, sondern eben auch schauen, wie funktioniert es im Gespräch, im Bett? Kann die Person 3 Tage oder einen Tag auch was ohne mich machen mit ihrem Freund und bin ich dann immer noch ruhig? Sowas ist viel, viel wichtiger für eine spätere Beziehung.
Eine Freundin von mir hat letztens zu mir gesagt, weißt du, Sharika, ich habe überlegt, ich habe so eine Geschäftsidee. Ich würde eine Online-Dating-Plattform programmieren wollen, bei der dein Profil auf Basis deiner letzten 14 Tage Browserverlauf praktisch ausgespielt wird, automatisch. Und du kannst nichts daran ändern. Und dann wirst du gematcht mit der Person. Weißt du, das wird alles ist offen. Wonach suchst du bei Wikipedia? Was sind deine Pornos, die du schaust? Was liest du? Was suchst du? Was hörst du? So. Und du kannst es nicht ändern. Du musst es einfach freischalten und dann geht es raus in die Welt und es wird wild miteinander gematcht und es geht nicht mehr um Looks und um Money oder um was auch immer. Das fand ich irgendwie sehr, sehr zukunftsweisend.
Es ist sehr zukunftsweisend. Es ist auch sehr witzig, der Gedanke. Ja. Ich glaube, am meisten freuen sich die Leute, die dann einen Blick auf die Daten erhaschen. Ich weiß dann auch nicht, wie gut es mit der Data Protection Policy ist, aber.
So true. Aber ich fand diesen Gedanken sehr, irgendwie sehr bezeichnend. Dachte mir, ja, deine Browser-History, das ist eigentlich der Shit, worum es gehen sollte hier. Vergiss mal die Bilder und deine netten Selfies und so. Das ist eigentlich, wer wir wirklich sind. Es kommt näher zu dem, was wir sind.
These 4. Ghosting und unklare Intentionen.
Zum Beispiel nach ein paar Mal hin und her schreiben und dann hatte man sich schon auch die Nummer ausgetauscht und hat dann auf WhatsApp zum Beispiel weitergeschrieben und dann kam es auch zu einem Treffen, also man hat ein Treffen halt anvisiert und ausgemacht, mich einfach sitzen gelassen oder das Treffen nicht mehr nochmal rückbestätigt oder sich dann einfach nicht mehr gemeldet oder das Treffen zum Beispiel ist mir auch oft passiert, verschoben und dann nochmal verschoben und dann nochmal verschoben und ich war auch noch so naiv, also ich bin so, ja, kein Problem, ja, verstehe, also ich bin auch schon ein sehr verständnisvoller Mensch und irgendwann war es mir dann aber auch zu bunt, wo ich mir dachte, okay, solange diese Person ein Pixel ist oder eine 1 und eine 0 und du sie noch nie gesehen hast davor, spielst du auch viel einfacher mit der Zeit des anderen und verschwendest auch deren Zeit. Und ich finde das etwas unglaublich Respektloses. Kannst du dir vorstellen, dass Ghosting bei Online-Bekanntschaften eher auftritt als bei Offline-Bekanntschaften, weil man sich ja schon mal gesehen hat und weiß, das ist wirklich eine reale Person mit deren Zeit und mit deren Gefühlen in Anführungszeichen oder mit Nerven ich hier gerade spiele. Oder Ausreize.
Oh Mann, ich weiß, wir leben einfach in dieser Zeit, in der Ghosting so normal ist. Und natürlich wurden damals Frauen auch oder Männer auch sitzen gelassen, ne, wenn man dann daran denkt, ach, ich bin noch kurz Zigaretten holen. Dieser Witz oder dieses Bild kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Und da gab es auch noch kein Online-Dating. Was Online-Dating aber so viel, und ich würde auch den Leuten, die das mal machen, auch nicht immer unterstellen, dass sie total Respekt los sein wollen, das sind nur unglaublich gute Vermeider. Personen, die sagen, ich lösche dich einfach oder ich habe nicht nochmal Kontakt oder ich sage dir nicht, hey, ich habe keinen Bock auf, oder es passt nicht oder ich habe jemand anderen gefunden. Im Endeffekt vermeiden diese Personen ja erstmal nur diese negativen Emotionen, dass sie dich vielleicht enttäuschen. Und da gibt's also, und das ist das eine, man möchte einfach nicht in diese negativen Emotionen reingehen, das tut einem irgendwie selber weh, gerade wenn es dann vielleicht jemand ist, der ganz nett wirkt, jetzt der Person noch sagen zu müssen, hey, du gefällst mir nicht, und dann die Angst haben, ich muss es auch noch erklären, kann ich bei ganz vielen, dass sie sagen, das ist es nicht. Und das andere ist, wir kollektiv gestalten unsere Dating-Erfahrung. Und wenn eine Person anfängt zu sagen, ja, ich ghoste dich, dann kannst du darauf wetten, dass die nächste Person oder dass irgendeine Person sich das merkt und das halt in Zukunft auch so machen wird. Und wenn es nur genügend Leute so machen, dann ist das irgendwann so normal, dass das schon gar nicht mehr hinterfragt wird, sondern als sehr legitime Art und Weise gesehen wird, wenn nicht sogar als respektvolle Art und Weise, einfach nicht in der Verantwortung zu sein. Ich meine, wir glauben immer, diese Dating-Kultur oder das, was passiert, das passiert uns. Aber im Endeffekt gestalten wir sie ja.
Ja, du hast völlig recht. Ich nicke hier gerade, wenn du mich sehen kannst. Ich nicke so ganz tief. Weil das ist eben das Ding, wir gestalten ja die Spielregeln selber. Jeder, der neu dazukommt, jeder kleine Teil dieses großen Kollektivs, jedes kleine Pixelchen, was sich, jede kleine Eins, jede kleine Null, die sich auf der im großen World Wide Web tummelt, die trägt dazu bei, dass sich daraus eine gesellschaftlich akzeptierte Umgangsform irgendwie entwickelt. Und ich muss zugeben, auch ich habe das dann irgendwann so gemacht oder ich habe auch geghostet oder habe einfach nicht die Energie gehabt oder die Lust gehabt, mich dann noch weiter eben mit einer anderen Person auseinanderzusetzen oder zu beschäftigen und dachte mir, ach, es ist ja nicht schlimm, ja, wir haben doch nicht groß rumgeschrieben und was soll's, das wird die Person schon verkraften.
Ja, genau, und die fand es bestimmt auch nicht so gut wie ich und man sagt einfach gar nichts und antwortet nicht. Und ich glaube, da sind so viele von uns, die finden das auf der einen Seite traurig, wenn sie geghostet wurden und das eine Person war, die ihnen gefallen hat. Und umgekehrt haben wir es teilweise wahrscheinlich auch alle mal gemacht.
Ich sehe mich da total als Teil des Problems. Also übrigens bei allen kleinen und großen Thesen, die ich hier aufstelle oder nennen wir es Beobachtungen, um es jetzt nicht so wissenschaftlich zu machen, weil ich bin nun mal ich betrachte das ja alles auf keinen Fall aus einer wissenschaftlichen Perspektive, das will ich mir gar nicht anmaßen zu sagen. Aber bei all diesen Dingen, die wir jetzt gesprochen haben, bin ich eben genauso oder sehe ich mich auch als Teil des Problems, in Anführungszeichen, oder als Befeuerer dieser Dynamik.
Ja, und weißt du was, ich will gar nicht, dass du das Gefühl hast, du bist schlecht oder das Problem, sondern vielmehr, dass du merkst, ich kann da auch echt was ändern. Also jeder Einzelne von uns kann da echt was ändern und auch wenn wir dann in den Wertekompass von anderen Menschen blöd finden, dann ist das ja unsere Verantwortung zu sagen, okay, ich durchbreche diesen Kreis. Ich fand's blöd, mich hat's verletzt und deswegen sage ich der Person zumindest eine kurze Nachricht, hey, du, das hat nicht gepasst. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung im Übrigen ist, Leute reagieren auf so eine Absage meist, also ich würde sagen in 98% total verständnisvoll. Die waren richtig nett, die fanden es sogar richtig gut, weil sie gesagt haben, okay, das passiert auch nicht so oft. Und was habe ich gelernt, das gilt eigentlich vor allem für Präsentationen, aber ich finde, das gilt auch fürs Dating. Start und Landung bitte angeschnallt. was so viel bedeutet. Dass du beim Anfang und am Ende versuchst, einfach respektvoll zu sein und da so gewisse, ich sag mal, Normen zu wahren. Ne, so beim allerersten Kennenlernen schickst du vielleicht nicht das Dickpick. Bist du ehrlicherweise unten durch. Ne? Und genauso gilt natürlich umgekehrt bei der Verabschiedung. Du musst die Person nicht abknutschen und sagen, du warst das beste Date, aber du passt nicht. Aber du kannst sagen, hey, ich wollte dich einfach wissen lassen, weil ich finde, es gehört zum guten Ton. Von meiner Seite hat es nicht gepasst, aber ich wünsche dir wirklich viel Glück und Erfolg bei deiner weiteren Suche.
These 5. Schreiben oder nicht schreiben? Das ist hier die Frage.
Eine Erfahrung, die mir wiederkehrend aufgetreten ist, mal mehr, mal weniger, je nachdem auch wie sehr ich mit der anderen Person involviert war oder wie gut ich die andere Person fand. Da geht es um das Thema eine Agenda hinter dem Beantworten von Nachrichten. Also jetzt wirklich von Chat-Nachrichten, egal ob WhatsApp oder ob man jetzt noch auf Tinder, Bumble, Hinge oder Co. weiterschreibt.
dass sozusagen ein zu schnelles Antworten so ein bisschen verzweifelt wirkt und dass man dann versucht, wirklich so eine Strategie hinter diesem Beantworten von Nachrichten etablieren zu wollen. Und dass man sich auch, und das ist mir total oft so gegangen, anpasst an das, an den Rhythmus, den Schreibrhythmus und auch den Stil der anderen Person. Und man dann in die Problematik kommt, dass man so das Real-Life-Ich und dieses Online-World-Ich aneinander anpassen muss, weil da so eine Differenz entsteht. Glaubst du, dass es so eine Krankheit ist? Also gerade auch der Generation Y und Z? Oder was ist das für ein Muster, für ein Verhaltensmuster? Wie kann man das durchbrechen?
Oh Mann, was ich so im ersten Augenblick mir dachte, ist, also es ist überhaupt keine Krankheit. Ich glaube, auf eine absurde Art und Weise ist dieses ich passe mich an, ja auch was Empathisches. Ne, du reagierst darauf, was die andere Person macht und versuchst da irgendwie, dass da Augenhöhe passiert. Das Problem ist aber, und das ist, glaube ich, das, was ich zwischen den Zeilen gehört habe und deswegen sage, wenn das nicht stimmt, du als Person wärst viel freundlicher, du wärst viel respektvoller, du würdest antworten, du würdest, keine Ahnung, lustiger sein und hättest nicht diese sehr kühle, distanzierte Fassade. Absolut. Ist es das, was du meinst?
Absolut, ja.
Ich weiß auch nicht warum, aber das ist heute das Wort des Tages, ne? Schutz. Mhm. Du willst halt, ich meine, dieses Dating-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes ist so unklar. Die Regeln sind so wenig definiert in vielen Beziehungen. Von lebe ich jetzt monogam oder lebe ich jetzt polyamorös oder machen wir es fest nach dem ersten Kuss? Sind wir dann schon ein Paar oder fahren wir erst noch in Urlaub, bevor wir sagen, oh, jetzt könnte man ja langsam mal sagen, wir treffen nur uns beide. Da ist einfach so viel Unklarheit und sich an einer anderen Person zu orientieren, ist ja eine Art und Weise, eine Klarheit reinzubringen. Und es spielt auch mit diesem, ich möchte auf keinen Fall zeigen, dass ich mehr Gefühle habe als du. Genau, wir sind wieder so gleichgültig. Und irgendwann, wenn du nicht dieser Typ bist, dieser Typ Mensch, der gerne Spiele spielt oder der gerne distanzierter ist, dann hast du irgendwann die Frage, ja, bin das noch ich? Bin ich noch integer mit mir? Stimmt es noch? Und dann fühlt sich das ganz schön seltsam an. Ich glaube, das eine ist, dass du dir selber erlauben darfst, Sachen zu wollen. Dass Sachen so in ihrer Temperatur sich verändern dürfen. Klar ist, investiere nur so viel in eine andere Person, wie eine andere Person auch in dich. Weil deine Zeit ist ein Investment in eine Person und das darf auch so gesehen werden. Und wenn du ganz, ganz viel investierst und die andere Person investiert gar nichts, dann tut das beiden wahrscheinlich weh. Aber wenn du merkst, die Spielregeln, so wie sie dir gefallen, oder so wie sie gespielt werden, gefallen dir nicht, dann hast du entweder die Möglichkeit, die Spielregeln zum Beispiel einfach offen anzusprechen und zu sagen, hey, so wie sie momentan laufen, finde ich sie unklar. Oder so wie sie momentan laufen, gefallen sie mir nicht. Oder so wie sie momentan laufen, ist okay, aber ich würde mir das noch wünschen, dann würde es mir ein bisschen besser gehen. Und das darfst du und das musst du sogar, weil dieses Dating ist ja im Endeffekt eine Möglichkeit zu schauen, passt die Person später in mein Leben? Passt die als Partner in mein Leben? Es muss gar nicht die lebenslange Partnerschaft sein, aber passt die. Und wenn du beim Dating schon merkst, ich kann der Person nicht sagen, was ich brauche und wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich Angst habe oder wenn ich unsicher bin oder wenn mich Sachen auch nerven, dann wird es ganz schwer, das in der Beziehung zu ändern. Weil nur weil du jetzt der ganzen Geschichte ein Label gibst, da darf auf alle Fälle Mut her, da darf auch so eine Art von, ich sehe mein Wert. Nicht, dass du sagst, ich bin jetzt die Allertollste. Natürlich darfst du eine Beziehung haben, in der du dich wohlfühlst und in der du dich sicher fühlst und in der du das Gefühl hast, hey, ich kann dir sagen, wenn mir was nicht so gut passt. Und das Einzige, weil ich kenne auch ein paar, und deswegen bin ich da so manchmal vorsichtig mit kommuniziere deine Bedürfnisse. Mhm. Es gibt auch Kandidatinnen, die machen das mit ganz viel Feuer. Na, die sagen so, mir steht das zu, ich muss das so haben, ich brauche das. Was dann oft passiert, die andere Person zieht sich zurück, weil da ganz viel Druck kommt. Was ich stattdessen empfehlen würde, ist zu sagen, hey, wir sind ein Team, lass uns schauen, wie es für uns beide eine Möglichkeit gibt, dass wir uns wohlfühlen. Was brauchst du, was brauche ich?
Ja, ich glaube auch, dass...
Und du glaubst auch das?
Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, bei solchen einleitenden, großen Gesprächen, ja, wenn es dann so um das Thema, was sind wir jetzt eigentlich, was sind wir sind Fisch, nicht Fleisch, dass es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, bei sich zu bleiben, also von seinem Gefühl und von sich aus zu sprechen und eben nicht dass das in Vorwürfe ausartet oder ja, ich sehe, dass du irgendwie, warum hast du das jetzt nicht angesprochen oder von dir kommt da ja gar nichts oder so, sondern dass man einfach wirklich bei sich bleibt und sagt,
zum Beispiel, ich mag dich gerne, ich würde dich gerne näher kennenlernen und für mich persönlich kommt es gerade nicht mehr in Frage, noch weiter zu swipen und in diesem Supermarkt einkaufen zu gehen, sondern ich möchte mich auf dich einlassen und mich würde interessieren, was du dazu denkst. Mhm. Und ich fände es schön, wenn wir uns darüber austauschen könnten.
Total schön, kann ich so unterschreiben, weil du was du ja sagst, ist, hey, du bist mir irgendwie wichtig. Du sagst aber auch nicht, du bist der Mittelpunkt meiner Welt. Du sagst aber auch, hey, lass uns darüber reden, lass uns da was Gemeinsames finden und nicht nur, ich brauche das und das und deine Regeln sind blöd. Kann ja auch sein, dass der andere, ne, eventuell auch eine Beziehung möchte.
Absolut.
Wir haben diese alten Bilder im Kopf, dass nur Frauen echte Beziehungen wollen und Männer wollen nur die kurze Affäre. Und das kann für manchmal sind wir unsere Klischees, ne? Mhm. Fair enough. Aber ich erlebe auch echt viele Menschen, die sagen, hey, ich hätte gern eine echte Beziehung. Egal ob männlich, weiblich oder in irgendein anderes Geschlecht. Und da auch offen zu sein, zu sagen, hey, offensichtlich trifft die Person sich ja auch mit mir und investiert da Zeit. Da darf auch ein bisschen Vertrauen reinkommen.
Weise Sharon, was rätst du meiner und der vor allem meiner nachfolgenden Generation? Oh. Also die Moment, jetzt muss ich es richtig, also nicht die Millennials, sondern was kommt danach? Die Z.
Die Zs,
genau.
Was empfiehlst
du ihnen? Also das stelle ich dir einfach offen in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Datingverhalten und auch in Bezug auf Online-Dating.
Ich würde tatsächlich dazu raten, dass Dating was Sinnliches ist und dass man da Spaß hat. Und damit meine ich nicht, dass ihr sofort mit der erst nächstbesten Person ins Bett steigen sollt, sondern vielmehr bezieht auch alle anderen Sinne, die ihr habt, mit ein. Also von, ich höre eine Person erstmal als im Telefon oder per Sprachnachricht. Oder ich rieche eine Person mal. Oder ich sehe auch mehr Bilder oder Videos von der Person. Und ich merke aber auch zum Beispiel, wie geht's mir rein körperlich mit einer Person? Ist da mein Körper entspannt? Ist mein Körper da angespannt? Bin ich da locker? Und der Punkt ist, dass in einer Beziehung zu sein ja was viel Haptischeres ist als am Ende nur ein Bildschirm. Und das ist das eine, dann Beziehungen bauen immer auf Emotionen auf, aber also ein Großteil unserer Kommunikation, die für relevant ist für unsere Emotionen, die passiert gar nicht über die Wörter, die passiert über unsere Körpersprache, die passiert über die Stimmlage und den Ton. Und dann geht es tatsächlich auch um, fühle ich mich bei einer Person sicher und da einfach auf sein inneres Bauchgefühl zu hören. Denn dein Körper kann nicht in der Vergangenheit, da kann nicht sagen, ah, die Beziehung davor, da wurde ich verletzt oder in der Zukunft, da wünsche ich mir so und so einen Mann. Dein Körper sagt jetzt, in dem Augenblick, in dem du ihn hast, ziemlich genau, fühle ich mich da wohl oder fühle ich mich da nicht wohl. Und das ist ein unglaublicher Indikator. Nutz den.
Tinder, Bumble, Hinge und Co. Liebe auf den ersten Klick. Haben diese Apps das Datingverhalten von Generation Z und der Millennials wirklich maßgeblich verändert? Ja und nein. Online-Dating schafft neue Spielregeln, die nicht immer ganz leicht zu durchschauen sind. Aber es bietet gleichzeitig auch eine simple Möglichkeit, um viele Erfahrungen zu sammeln, wenn man das denn möchte. Online-Dating ist längst schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das zu Recht. Um aber beim Miteinander nicht abzustumpfen, bin ich dafür, die Spielregeln neu zu denken und eingefahrene Verhaltensmuster zu durchbrechen. Also, trauen wir uns, verletzlich zu sein, gefühlvoll zu sein, mutig zu sein.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.